Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ich wünsche mir Mut und Kreativität und auch mal in Anführungsstrichen was Verrücktes. Allerdings in der richtigen Zone, also nicht hinten, sondern lieber vorne. Das wollen wir alles mit auf den Platz bringen.
Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
Deutschland steht im Finale. Das deutsche Team gewinnt mit 2 Treffern von natürlich Alex Popp gegen Frankreich mit 2:1 und wird tatsächlich am Sonntagabend in Wembley gegen Gastgeber England das Finale dieser Europameisterschaft 2022 bestreiten. Hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 372. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Martin Piller von DAZN und Magenta Sport. Hallo Martin.
Guten Abend.
Und Noah Platschko von T-Online, der @Platschinho auf Twitter. Hallo Noah.
Finale, wir kommen.
Ach, okay, bist jetzt übergelaufen. Also für alle diejenigen, die das nicht gleich verstanden haben, Noah war bisher unser Frankreich-Experte hier bei dieser EM, aber ganz offensichtlich nur mit halbem Herzen.
Ja, ich habe von Anfang an gesagt, dass es bis zum Halbfinale gehen wird und dann ist Schluss.
Ah, ja. Ja gut, da können die Hörerinnen und Hörer ja nochmal die EM-Vorschau nachhören. Das Schöne ist ja, Noah, das Internet vergisst nicht. Also werden wir dich an diesen Worten messen.
Deswegen bin ich auch eher ein Fan vom Radio. Da hieß es bei uns immer, das versendet sich.
Oh ja, das kenne ich auch noch. Ja. Das kenne ich auch noch, ja.
Da kann ich aber allerdings auch empfehlen, also ein bisschen ist es im Rasenfunk schon auch so, es hilft wahnsinnig, wenn man einfach immer ultralange Sendungen macht, dann hat auch keiner, also da hat ja keiner Bock, das jetzt nochmal nachzuhören. Also hier im Rasenfunk versendet sich's auch, also macht dir keine.
Ah, das ist das Konzept.
Ja, genau. Nur deswegen sind die Sendungen so lang, ist doch klar. Welchen anderen Grund sollte es bitte geben?
Deswegen hat er die Vorschau 4 Stunden und 56 Minuten oder irgendwas in der Art, gell?
Ja, genau.
Da findest du nichts mehr.
Ja, absolut. Also da hat sich alles versendet und gleichzeitig hast du aber alles gesagt. Das heißt, ich kann auch immer sagen, ey, wir haben es doch gesagt, dass dass ein Team Europameister werden
Max,
wird.
Max, mach doch mal den Alles gesagt Podcast. Ich glaube, es gibt kein Medium, das so eine Idee schon mal hatte.
Das ist eine super Idee, lange Gespräche zu führen. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das mache ich. Aber erst danke ich Menschen, denn das ist ja auch ein Teil dieses Rasenfunks. Der Rasenfunk ist nämlich Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Unterstützungsbeiträge, liebe Hörerinnen und Hörer. Und davon haben nicht nur wir etwas, sondern auch unsere Gäste, die ein kleines Honorar bekommen. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Tito, bei Andreas, bei Olli Ortmann, bei Dennis J., Susanne, Nico Roblick, Timsch und Kenny. Sie alle haben nicht nur den Rasenfunk unterstützt, sondern sich auch unter rasenfunk.de/supportersclub registriert für den Supporters Club eben. Das bedeutet, ihr landet auf eine E-Mail-Liste, da bekommt ihr hin und wieder, also mit hin und wieder ist 1 bis 2 Mal im Jahr gemeint bisher, also ist kein Spam, bekommt ihr nochmal eine persönliche E-Mail von Frank und mir, wo wir euch ein bisschen hinter die Kulissen des Rasenfunks blicken lassen und ihr könnt eben angeben, ob ihr in einer Sendung nach dem Zufallsprinzip genannt werden wollt und dann, wenn ja, mit welcher Nennung. Das alles könnt ihr auf rasenfunk.de/supportersclub tun und da erfahrt ihr auch, wie man uns unterstützen kann. Das ist jetzt wirklich genug der Vorrede. Wir müssen unbedingt reden über dieses Halbfinale. Es ist jetzt gerade erst wenige Momente her, dass eben der Schlusspfiff ertönt ist in Milton Keynes. 2:1 hat Deutschland gewonnen. Martin, mal dein Bauch-Kurzfazit jetzt relativ nah nach Abpfiff.
Boah, ja, ist natürlich jetzt schwer, weil es war einfach emotional heute, ne? Football's coming home jetzt, auf jeden Fall. Ja, also, was soll man sagen? Eine absolute Willensleistung einfach von der deutschen Nationalmannschaft. So wie wir uns das vor der Europameisterschaft vorgestellt haben, wie es im Idealfall laufen könnte, glaube ich, ist es jetzt auch tatsächlich gekommen. Diese Mannschaft ist so zusammengewachsen, die verstehen sich so gut untereinander, die wissen jetzt einfach, worauf es ankommt und ja, es hört sich immer so plakativ an, jeder läuft für jeden, aber es ist einfach tatsächlich so. Es gab ja wirklich Situationen in diesem Spiel, wo 4, 5 Deutsche Jagd gemacht haben auf eine Französin und man sich eigentlich dachte, okay, 2, 3 hätten jetzt auch gereicht in der Situation, aber sie waren einfach alle da, um den Ball wieder zu holen und ja, symbolisch dann dieses Bild zum Schluss, als Alex Popp ausgezeichnet wird als Spielerin des Spiels und die Mannschaft kommt da hingelaufen, man sieht sie schon im Bildhintergrund, also ja, Bild des Abends für mich. Weiß nicht, was ich sonst großartig sagen soll, unglaublich. Mhm.
Noah, ist das vielleicht auch der Unterschied gewesen zu Frankreich, dass Deutschland das bessere Kollektiv war, auch wenn es ein enges Spiel war? Also das darf man jetzt nicht unterschlagen. Frankreich hatte ja auch seine Chancen.
Ja gut, also wir haben ja während dieses Turniers öfters über dieses Thema gesprochen, wie ist denn die Stimmung innerhalb der französischen Mannschaft? Ne? Dann haben wir auch in der Vorschau drüber gesprochen, gibt es da irgendwie Differenzen zwischen dem Team und der Trainerin Corinne Diacre? Es gibt ja diverse Ex-Spielerinnen, muss man ja mittlerweile sagen, die nicht mitgenommen wurden. Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, die auch die Trainerin stark kritisiert hatten. Aber so im fortlaufenden Turnier hat man ja mehr und mehr das Gefühl bekommen, dass diese Mannschaft eigentlich auch sehr gut miteinander harmoniert hat. Und ich kann gerne an unsere letzte Folge erinnern, Max. Da hast selbst du gesagt, dass die Mannschaft eigentlich sehr gefestigt wird und auch eigentlich mit dieser Trainerin eigentlich kein großes Problem zu haben scheint. Ich glaube, wenn wir auch das mit reinnehmen, was Martin gerade gesagt hat, dann hat heute wirklich auch Willenskraft ist natürlich immer so ein bisschen floskelhaft, aber trotzdem hast du eben bei der deutschen Mannschaft in jeder Phase gemerkt, wie sehr sie eben dieses Spiel angenommen hat und wie sehr sie auch Druck ausgeübt hat und das Spiel auch weitestgehend bis auf eine Phase vielleicht Ende oder Mitte der zweiten Halbzeit aus der Hand, wo sie es ein bisschen aus der Hand gegeben hat. Aber ansonsten haben sie es eigentlich auch gut kontrolliert und dementsprechend muss ich auch sagen, war es ein verdienter Erfolg und die französische Mannschaft hat da einiges vermissen lassen, was ich mir eigentlich auch gegen Deutschland erwartet hätte, weil das war ja lange Zeit die Frage, kann Frankreich ihr Spiel oder sein Spiel auch gegen ein Team wie Deutschland durchziehen und das haben sie eben nicht in der Form geschafft, wie ich es möglicherweise vor dem Turnier prognostiziert hatte.
Stellt sich natürlich jetzt die Gegenfrage, Martin, konnte denn Deutschland sein Spiel gegen Frankreich durchziehen? Gerade die Anfangsphase der Partie war ja, man sagt dann glaube ich im Reportersprech, von gegenseitigem Respekt geprägt.
Sie haben sich abgetastet, oder?
Ja, auch sehr schön.
Sagt man dann, ja. Das ging eigentlich die ersten 20 Minuten so, das muss man schon sagen. Aber ich hatte es ja nach dem letzten Spiel gegen Österreich schon gesagt, als du mich gefragt hast, auf was wird es ankommen für die deutsche Mannschaft jetzt im Halbfinale und auch in der Vorbereitung darauf, dass man eben wieder sich ins Gedächtnis ruft, okay, da kommt jetzt wieder eine Mannschaft, da sind wir wahrscheinlich wieder der leichte Favorit, alleine aufgrund dessen, wie wir die Europameisterschaft bisher gespielt haben. Aber die werden es uns saumäßig schwer machen und es wird zumindest mal die Anfangsphase auf jeden Fall auf Augenhöhe stattfinden und genauso ist es ja auch heute wieder gekommen. Deswegen war es da natürlich auch schwer für die deutsche Mannschaft dann tatsächlich das so durchzudrücken, wie sie sich vielleicht vorstellen würden. Gerne über das ganze Spiel, hat ja dann über weite Phasen auch gut geklappt auch wieder. Aber wie gesagt, also absolutes Gleichgewicht, absolute Augenhöhe über weiten Strecken des Spiels. Also wenn ich jetzt auch vorher gerade sehr euphorisch natürlich bin, weil die deutsche Mannschaft weitergekommen ist. Du hast es ja auch nochmal völlig richtig dann gesagt, es war ein total enges Spiel und hätte durchaus auch in die andere Richtung gehen können. Die Chancen waren in der zweiten Hälfte auch da für Frankreich. Also von dem her, habe ich jetzt das nicht so gesehen wie in anderen Spielen vielleicht, aber dann auch total erwartbar halt einfach. Es waren ja auch ein paar Neuerungen, sage ich jetzt mal, mit dabei. Svenja Huth hat auf der anderen Seite gespielt, hat dann wieder trotzdem auch das Tor von ihrer eigentlichen Seite vorbereitet. Das hatten wir bei den Däninnen, glaube ich mal, in der Vorrunde, dass es so war, so eine Seitenumstellung. Von dem her, es war einfach heute auch dann vielleicht mal an der Zeit, dass es mal ein bisschen anderes Spiel wird und sie haben es voll angenommen und sich darauf eingestellt und dann im Endeffekt auch das Beste draus gemacht.
Also ich fand, Martin, weil ich habe ja jetzt diese französische Mannschaft seit dem ersten Spiel verfolgt und was ich hier jedes Mal immer im Podcast angesprochen hatte, war eben die starke Anfangsphase der Französinnen. So. Und eben da sehe ich einfach, oder habe ich gesehen, was die deutsche Mannschaft geschafft hat, was andere Teams nicht in der Lage waren zu schaffen, nämlich dieser französischen Mannschaft einfach die Spielfreude zu nehmen. Wir wissen, dass dieses Team einfach sehr, sehr, sehr schnell ist über die Außen, dass sie viel mehr Hinterlaufen praktiziert. Du hast eine Diani, du hast eine Cascarino, die da wirbeln kann, wie sie wollen, aber Deutschland hat das überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen und das war, fand ich, schon in den ersten 20 Minuten mit auch der Schlüssel, Frankreich das Signal zu geben, okay, Leute, ihr trefft hier heute auf einen Gegner, der es euch nochmal deutlich schwerer machen wird als die Niederlande, weil selbst gegen die Niederlande, die ja als Titelverteidiger da in das Duell gegangen sind, hat Frankreich komplett dominiert und es war vor der Pause eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Frankreich das 1-0 oder sie hätten sogar 2-0 machen können. So, und in dem Spiel, und so hat sich ja dann nach diesen 20 Minuten, in denen sich beide Teams so ein bisschen neutralisiert hatten, auch ein optisches Übergewicht für die deutsche Mannschaft herauskristallisiert und der Führung Treffer, der dann durch Pop gefallen ist, war in meinen Augen, ich könnte gerne sagen, wie ihr seht, aber auch eigentlich dann schon verdient.
Ja, also es ist genau das, ist genau das, was ich meine, dass sie es halt wieder voll angenommen haben. Genau wie gegen Österreich, da ist jetzt vielleicht nicht die spielerische Klasse auf Deutschland zugekommen, wie jetzt von Frankreich es möglich gewesen wäre. Aber die haben ja auch von Anfang an voll dagegen gehalten. Und da ging es ja auch erstmal die ersten 20, 30 Minuten darum, okay, wir müssen jetzt erstmal hier stand your ground, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie ich es aufs Deutsch sagen soll.
Stehe einfach, deinen Grund.
Genau, stehe deinen
danke,
Grund. Danke,
danke, Noah.
Das Gott ist genau das, was ich dabei gesucht habe. Ja, perfekt. Ja, und das haben sie heute eben wieder getan auf eine etwas andere Art und Weise, weil sie eben natürlich mehr verhindern mussten als, oder mehr Gefahr vom Gegner ausging, als das jetzt vielleicht von Österreich der Fall hätte werden können. Aber ja, absolut, also.
Ich fand es insofern auch interessant, weil Frankreich in diesem Spiel in der Anfangsphase Deutschland ja eindeutig den Ball überlassen hat in der Anfangsphase. Es war jetzt nicht so, dass Deutschland sich das à la Spanien so herauskombiniert hat, dass man einfach nie vom Ball zu trennen war, sondern Frankreich ist eben in ganz wenigen Situationen nur direkt die Innenverteidigerin oder gar Merle Froms angelaufen. In der Regel haben sie erst auf den Pass auf den Flügel gewartet oder wenn dann ins Mittelfeld reingespielt wurde. Deswegen hatte nach 20 Minuten hatte Deutschland 63% Ballbesitz und aber auch noch keinen Schuss. Also es war eben sehr, sehr zurückhaltend. Und gleichzeitig hat man aber auch bei Deutschland gemerkt, fand ich, Noah, dass da jetzt auch nicht bei jedem Pass das größte Risiko gegangen wurde. Also sowohl Lina Magul als auch Sarah Delbritz und Lena Oberdorf, bei allen dreien habe ich mir Situationen aufgeschrieben, wo sie mal die Möglichkeit hatten, mit einem riskanteren diagonalen Ball zu verlagern. Jeweils ging es übrigens auf die Hutseite. Und alle drei haben unabhängig voneinander das nicht gespielt, sondern haben nochmal zurückgespielt auf Hegering, auf Hendrich, haben nochmal aufgebaut. Also das war auch, glaube ich, so ein Spiel, wo ganz deutlich zu spüren war, Fehlervermeidung war zumindest in der Anfangsphase ein ganz großes Thema bei beiden Teams.
Ja, also ich glaube, ich muss da keinen großen Hehl draus machen. Also Lina Magul ist eine Spielerin, die ich über alle Maßen schätze. Ich glaube aber, dass dieses Spiel gegen Frankreich jetzt eher eine ihrer schwächeren Turnierleistungen war. Klar, sie hat es immer wieder geschafft, irgendwie den Ball zu behaupten und auch ein bisschen das Tempo rauszunehmen, aber trotzdem wirkte sie mir auch dann Anfang der zweiten Hälfte ein bisschen zu verspielt. Also habe ich eine Sarah Delbritz beispielsweise in dieser Partie deutlich stärker gesehen, die manchmal vielleicht auch den etwas klareren Gedanken gefasst hat und die klügere Entscheidung getroffen hat. Es war einfach wahnsinnig spannend zu sehen, weil das Frankreich, du hast es gerade angesprochen, zu tief steht, mag vielleicht im ersten Augenblick überraschen, aber rein von der taktischen Marschroute fand ich es gar nicht so unclever, weil eben, und das war auch meine Befürchtung eigentlich aus deutscher Sicht, ich davon ausgegangen bin, dass Frankreich mit seiner individuellen Stärke es schaffen kann, wenn sie ihr Passspiel über die Außen konsequent und präzise ausführen, dieses Pressingspiel der deutschen Mannschaft zu überspielen. Es hätte im Ansatz ein paar Möglichkeiten dazu gegeben, weil die deutsche Mannschaft war ja immer wieder auch während der ersten Halbzeit weit aufgerückt, beispielsweise Kathi Hendrich, ne, die hast du teilweise komplett an der Mittelfeldlinie gesehen, ne? Und in solchen Momenten, in denen Deutschland eben einen Tick offensiver stand, hätte Frankreich sein Umschaltspiel dann eigentlich durchziehen können, nur sie waren entweder A, ein Tick zu unpräzise oder haben sich eben dann aufgrund des guten und auch konsequenten Pressings der deutschen Mannschaft dann so verunsichern lassen, dass sie diese Passstaffetten nicht zu Ende gebracht haben. Melvin Malard, die auch schon weitestgehend gegen die Niederlande abgemeldet war in diesem Spiel auch kein Faktor und all das, was Frankreich stark gemacht hat in den Runden davor und wo sie eben selbst dann die Kontrolle übernehmen konnten, all das hast du in dieser ersten Halbzeit überhaupt nicht gesehen.
Also ich fand auch, dass die deutschen Spielerinnen jetzt vielleicht diese riskanten Bälle nicht direkt genommen haben in der Anfangsphase, wie du es gerade gesagt hast, Max, lag schon auch daran, dass es halt wirklich zwar kein hohes Pressing war von den Französinnen, aber dafür ein sehr intensives, ab so kurz nach der Mittellinie. Mhm. Also da kam immer eine Spielerin aus dem Mittelfeld noch, oder nicht immer, aber es gab Situationen, da kam eine Spielerin aus dem Mittelfeld noch mit dazu und sie sind quasi vorne zu viert angelaufen, waren dann hinter mit den zwei verbleibenden Mittelfeldspielerinnen. Da ist dann immer noch eine dann halt auf die Seite, wo der Ball gerade war, reingestoßen und da hatten sie halt dann totale Überzahl. Und das heißt, da konnte eigentlich nichts durchgehen und deswegen gab es dann immer wieder auch diesen Rückwärtsball von Gwyn und auf der anderen Seite von Rauch. Es war einfach schwer. Wie gesagt, kein hohes Pressing, aber ich fand ein sehr intensives Pressing dann ab einer gewissen Distanz zu so 5 Meter vor der Mittellinie oder so. Also es hat den Deutschen wirklich schwer gemacht, fand ich.
Ja, überhaupt ja auch ein sehr zweikampfbetontes Spiel, jetzt nicht ganz überraschend bei diesen beiden Teams, aber es gab sehr viele direkte Duelle, die dann eben sehr physisch geführt wurden und da habe ich auch nicht immer eine klare Linie von der Schiedsrichterin Cheryl Foster erkannt und ich glaube, das hat es den Spielerinnen vielleicht sogar schwerer gemacht, weil manche harte Zweikämpfe wurden sofort abgepfiffen, manche wurden laufen gelassen und manchmal wurden dann aber auch leichtere Fouls, also ich fand zum Beispiel die Entstehung des Freistoßes, den dann Alex Popp dann richtig stark aufs Tor schießt und Perron, man ja, wehrt ihn zur Ecke ab. Das war eher so, also pro Deutschland gepfiffen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt hätte gepfiffen werden müssen. Und das war, glaube ich, auch so ein kleiner Bestandteil dieser sehr intensiven ersten Hälfte, dass es eben in den Zweikämpfen nicht nur zur Sache ging, sondern auch es immer wieder Unterbrechungen gab, immer wieder wurde eben neu aufgebaut. Und dann hat es ja erst so ab der 20., 25. Minute gab es dann erstmal so auch einen Spielfluss. Und den hatte aber dann eindeutig Deutschland, fand ich.
Ja, also in der Phase auf jeden Fall. Da haben sie dann tatsächlich vor der Halbzeitpause das Spiel übernommen. Muss aber auch wirklich sagen, großen Respekt vor der Reaktion von Frankreich auf den Rückstand. Ja. Der kam ja wirklich, die Reaktion kam ja in 0, nix. Also da muss man dann schon noch wieder sagen, ist sehr gut gemacht von der Kapitänin auch. Die war stinksauer nach dem 0-1. Renard hat ihre Leute zusammengeholt, hat direkt nochmal gesagt, hey, so brauchen wir es nicht machen, weil sonst wird es nichts. Und dann direkt diese Reaktion hinzulegen, wirklich sehr stark. Also das muss man schon auch sagen, bei aller Überlegenheit dann von Deutschland in der zweiten Hälfte vom ersten Durchgang, war es trotzdem eine tolle Reaktion. Ja, und zweite Hälfte war ja dann eh, ja, gab es halt verschiedene Phasen, aber habe ich jetzt keine Mannschaft mehr so drückend überlegen gesehen.
Aber gerade das, was du ansprichst bei Frankreich, ist ja das, was wir öfter in diesem Turnier haben sehen können. Also ich erinnere mich gerade an das zweite Gruppenspiel gegen Belgien, als man relativ überraschend nach einer tollen Kombination das 1-1 kassiert hat und Frankreich aber dann wirklich postwendend einfach hochschalten konnte. Und jetzt, ich will nicht sagen, Frankreich hat die Anfangsphase verschlafen, aber sie sind eben etwas, sag ich mal, passiver die ganze Sache herangegangen und nachdem sie dann dieses Gegentor kassiert hatten, haben sie hochgeschaltet, sind ein bisschen aggressiver rangegangen und Deutschland war jetzt Ich will nicht sagen passiv in dem Moment, dieses Gegentor. Ich meine, wir können es jetzt vielleicht im Detail kurz besprechen. Also es war wirklich ein fantastischer Abschluss von Candida Diani. Und ich glaube, im ZDF hat die Expertin, Frau Lehmann heißt sie, glaube ich, gesagt, dass sie da auch Merle Froms mit reinnimmt. Ich persönlich würde sagen, also dieser Schuss, der kam mit so einer Stringenz an den Pfosten und trifft sie dann am Rücken.
Echt, hat sie das gesagt, die Expertin, oder was?
Also so hatte ich es vernommen.
Verstünde ich jetzt gar nicht tatsächlich.
Ja, also korrigiert mich gerne. Ich lege dafür jetzt auch nicht meine Hand
ins Feuer. Ich war da bei Instagram live. Ich habe da
gerade einen Fisch in die Pfanne gehauen.
Okay, ja, also dann sind wir uns aber zu dritt vermutlich einig, dass Merle Froms da jetzt nicht die größte Schuld trifft an diesem Gegentreffer. Ja.
Nee, gar keine Schuld. Das hat
gar keine Schuld.
Unglücklich. Also wenn, dann kann man eher drüber sprechen, dass Kathi Hendrich nicht ideal postiert ist, deswegen kann Diani sich um sie herumdrehen und wie dann aber Diani aus einer einfachen Drehbewegung ein solches Pfund raushaut an dem Pfosten, also das ist einfach Weltklasse.
Ja, es ist Wahnsinn und deswegen, es finde ich nicht, dass das eine nachlässige Verteidigungsleistung auch von Kathi Hendrich war. Also es war in Ordnung, vielleicht nicht die 100% Intensität, aber sie war ja trotzdem voll mit dabei. Es ist einfach Diani. Die hat mich schon in der Champions League gegen Bayern wahnsinnig gemacht. Die ist einfach, ja, wenn sie Bock hat, vom anderen Stern bei solchen Abschlusssituationen. Und vor allen Dingen, wenn sie natürlich über außen kommt. Aber wir haben jetzt heute gesehen, sowas kann sie dann halt auch. Also, ja.
Also das
kannst du nie alles verhindern.
Genau, für diejenigen, die jetzt die Szene vielleicht nicht mehr ganz vor Augen haben. Also es gibt eben diesen Drehschuss, der knallt an dem Pfosten und von dem Pfosten an den Rücken von Merle Froms von dort ins Tor. Das war dann der erste Gegentreffer Deutschlands, ist quasi ein Eigentor. Frankreich hat es geschafft, mit einem Expected Goals on Target Wert von 0,00 ein 1:1 mit in die Halbzeit zu nehmen. Also, wow. Also einigermaßen ja. Bizarr.
Also ich wollte es gerade sagen, also ich habe das Spiel zusammen mit meinen Mitbewohnerinnen Ben und Jule geguckt, liebe Grüße an dieser Stelle, die haben auch mitgefiebert ohne Ende und wir haben uns am Ende so ein bisschen gefragt, okay, wie kann jetzt dieses Spiel auch noch mit 1:1 in die Pause gehen, weil dieser Abschluss von Diani, der war fantastisch, das war ein Geistesblitz, aber Frankreich hat wirklich kaum in gefährlichen Szenen Chancen kreieren können. Also sie haben sich kaum gefährliche Chancen herausgearbeitet und dann war das eben so ein genialer Moment, der dann dazu geführt hat, dass es dann pari pari in die Pause ging und ja, ich fand es gab ein paar Momente, wo Frankreich sich auch noch vor dem Gegentor ganz gut Sachen herausgespielt hat. Ich habe eine Szene mir genauer angeguckt und es war ein öffnender Pass von Renard auf Guillaume, wo Oberdorf dann sie faulen muss. Also da hast du einfach die Qualität dieser Mannschaft erkannt. Ne? Renard sieht Guillaume und Guillaume einfach mit einem fantastischen ersten Kontakt holt diesen Freistoß heraus und da hast du einfach sofort gemerkt, okay, welches Potenzial eigentlich in diesem Team steckt. Und weil ich gerade schon mal Renard kurz angesprochen habe und wie die Physis in dieser Partie angesprochen haben, die Szenen, in denen sie immer Hut und Magul einfach mit ihrer
Es ist so unfair. Es ist ja, so unfair.
Sie stand da wirklich wie ein Turm und hat einfach alles an sich anprallen lassen und Elina Magul tat mir wirklich schon fast leid, wie sie ja. da wirklich dachte, so mein Gott, das muss doch jetzt ein Foul geben, aber ja, sie hat da dann keinen Freistoß für bekommen. Weil
Renard auch kein Freistoß war.
Also ja, total. Renard hat sie da abgekocht mit ihrer Physis, mit ihrer Präsenz und es war nur, wie Martin, glaube ich, auch andeuten wollte, einfach ein kleiner körperlicher ja. Unterschied da. Ne?
Genau, auch in war 36. Minute diese Elfmeter, also mögliche Elfmeterszene,
ja.
Kannst du natürlich keinen Elfmeter geben, aber trotzdem, wenn man in der Zeitlupe schaut, sie laufen nebeneinander her, sie kriegt halt den kleinen Schubser und dann ist sie halt weg. Weil sie halt einfach nur die Hälfte von Renard ist.
Das ist, als hätte Renard uns geschubst. Also ich wäre aus dem Stadion geflogen.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, und das habe ich jetzt gemeint, einfach, was soll sie machen? Also es ist natürlich kein Elfmeter, auch wenn es ein klarer Schubser ist, aber wenn da halt eine andere Gegenspielerin oder Renard nicht so ein Riese ist, dann geht dieser Zweikampf ja auch nicht so aus. Also ja, was willst du machen?
Ja, also wirklich fantastische Leistung von Wendy Renard und eben eine richtig, richtig starke Reaktion der Französinnen auf den Rückstand. Selbst wenn das Zustandekommen des Ausgleichs dann glücklich aus ihrer Sicht ist, muss man eben wirklich nochmal betonen, das musst du erstmal schaffen, dann noch vor dem Halbzeitpfiff dieses Ergebnis wieder gerade zu ziehen. Aber was wir jetzt natürlich gemacht haben, ist, dass wir das 1:0 einfach komplett übergangen haben. Ja. Und das kann ja nicht wahr sein.
Nee, das war sehr schön. Das können wir nicht weglassen.
Und da sind wir ja wieder auch bei Renard und Magul.
Ja. Ja, Noah, dann nimm uns doch, oder warte, ich erkläre kurz die Aktion, denn ich möchte auch noch über Svenja Hut in dieser Szene sprechen. Das war in der 40. Minute. Da war Deutschland im Ballbesitz, hatte ihn kurz verloren, aber Hut sorgt auf dem linken Flügel dafür, dass Deutschland im Ballbesitz bleibt. Lena Oberdorf kommt mit einer unglaublichen Scherengrätsche auch noch mit dazu. Also die beiden halten Deutschland im Ballbesitz. Der Ball wird dann verlagert auf die rechte Seite. Da haben dann tatsächlich Gwin, Hendrich und Brandt ziemlich viel Platz. Also sie haben schon Gegenspielerinnen, aber die Gegenspielerinnen kommen gar nicht in die direkten Duelle. Und am Ende von mehreren kurzen Pässen kommt dann wer? Natürlich Svenja Hut, ist nämlich einfach mal vom linken Flügel auf den rechten Flügel gelaufen, kommt sie an den Ball und flankt in die Mitte, wo tatsächlich Wendy Renard war rausgerückt, weil es auch ihre Verteidigungsseite war. Aus dem Halbraum hat Svenja Hut geflankt und dann ist Magul mit im Bock mit und ich glaube Perissé oder ich weiß gerade nicht gegen wen dann Alex Popp den Fuß reingehalten hat.
Es ist Perissé gewesen.
Also Popp allerdings auch mit einem Abschluss von einem anderen Stern, also du musst erstmal diese Flanke so unter die Latte Dübeln, sage ich jetzt einfach, also einfach eine unfassbare Qualität, aber eben das Zustandekommen fand ich eben interessant, dass es eben auf dem einen Flügel eigentlich beginnt, auf dem anderen Flügel endet und Sven Yehud einfach an beiden Aktionen auf beiden Flügeln beteiligt war und ja, das wollte ich noch kurz so beschreiben und jetzt dürft ihr eure Eindrücke dazu sagen, Martin, zu diesem Führungstreffer.
Ja, also erstmal bezeichnend finde ich das so ein bisschen, dass die Flanke von der rechten Seite kommt, obwohl Huth eigentlich über links gespielt hat heute. Rechts ist einfach ihre Seite und sie bringt die Flanke von da. Dann die Flanke an sich, ein absoluter Genuss einfach. Also sowas von Zucker, wie die, also so butterweich, ich weiß gar nicht, ich finde da keine Worte dafür. Einfach eine geniale Flanke. Sie schaut, glaube ich, gar nicht genau, ob jetzt schon jemand da ist oder so, aber sie weiß einfach instinktiv, da ungefähr muss der Ball hin und der kommt auch genau dahin. Und was dann auch wieder beeindruckend ist, finde ich, dass Alex Popp im Interview nach dem Spiel sagt, dass sie sich das genauso eigentlich auch wieder zurechtgelegt haben. Mhm. Eben mit diesem, wenn es auf der Seite von Renard passiert, dann hat die Tendenz, dass sie da mit ihrer Spielerin natürlich mitgeht und dass sich dann diese Lücke auftut und dass sie genau da reinstoßen wollte. Und dann ist diese Lücke irgendwie 10 Zentimeter breit, weil sie ja gerade vor der Verteidigerin zuerst an den Ball kommt. Aber es klappt eben genau, also ja. Kannst du dir nicht ausdenken.
Aber vielleicht aus der französischen Sicht jetzt eben diese Szene angesprochen. Ne? Also ich gebe zu, es war eine schöne Flanke, es war eine butterweiche Flanke, aber
ich Huth liebe diese Flanke, hast du gemerkt.
You love it, you love it. Ja, aber Huth hat in diesem Moment ja auch keinerlei Druck. Also in dem Moment, wo Huth die Flanke schlägt, steht Renard eigentlich komplett im Nichts. Ja, so stimmt. Und in dieser Szene, ne, macht es Deutschland dann eben perfekt. Also Magul nimmt einen Bock in diesem Moment aus dem Spiel und Pop, ihr habt es schon geschildert, läuft da einfach perfekt ein und in dieser Szene waren die Französinnen eben insgesamt zu passiv. Ne? Und diese Passivität, die eben schon davor sich angedeutet hat, also Max hat es gesagt, die deutsche Mannschaft spielt sich den Ball hin und her, Huth und Brandt auf Huth und Huth setzt dann zur Flanke an, das hat Frankreich im Laufe dieses Turniers auch schon besser verteidigt. Und ich glaube, da war in diesem Moment dann der Respekt einfach zu groß und ja, das 1-0 dann die logische Folge.
Ja, beziehungsweise ich glaube, es war auch, also ja, das stimmt natürlich, dass da das Verteidigen noch besser hätte sein können. Ich fand es aber insofern nicht überraschend, dass das aus so einer Situation heraus entstanden ist, weil sich das abgezeichnet hat. Frankreich stand relativ tief über weite Teile der ersten Hälfte und wenn sie tief standen und eben nicht dieses Pressing ausgeführt haben, was vorhin Martin schon beschrieben hat, dann hat Kathi Hendrich eben mit nach vorne geschoben, hat relativ aggressiv angetribbelt, hat auch mitgeholfen auf dem Flügel, auf dem rechten Flügel und im rechten Halbraum Gleichzahl und manchmal sogar Überzahl zu erzeugen und das war, glaube ich, auch etwas, was die Französinnen sehr gefordert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch das zu so einer Situation mit beiträgt. Denn alle Flügelspielerinnen hatten bis dahin wirklich schon einige Situationen gehabt, wo es 4-4 war auf dem Flügel. Und haben das öfter nicht gelöst bekommen, weil da auch Jule Brandt hat mal ein diagonales Dribbling, da gibt es dann die gefährliche Freistoßposition heraus. Ich glaube, das war tatsächlich die Freistoßsituation, die Gewinnsituation war eine andere. Sei es drum. Auf jeden Fall hat Deutschland da schon geschafft, da dann Gefahr zu erzeugen. Und vielleicht spielt das dann auch damit rein, dass man, wenn man sich nur die Szene isoliert anguckt, sagt, Mensch, da hätte ja ein bisschen mehr Druck auf die deutsche Ballführende sein müssen. Aber vielleicht kommt da eben die Vorgeschichte mit dazu, dass Deutschland das immer besser gemacht hat über diesen Flügel und so dann auch das Tor erzielt. Martin, du hast vorhin schon so kurz eine Anmerkung gemacht zu Sven Yehud und der Frage, auf welchem Flügel sollte sie spielen. Wir haben jetzt noch gar nicht erwähnt, dass ja Jule Brandt Clara Bühl vertreten musste, die Corona-positiv ist, also mit Corona infiziert war. Wie hat dir denn diese Lösung mit Huth auf links und Brandt auf rechts, Brandt ja auch ein bisschen eingerückter in vielen Situationen im Spiel, wie hat dir denn das gefallen?
Ja, ich muss sagen, ich war schon ein bisschen überrascht davon, dass es so dann in der Aufstellung tatsächlich war. Man muss insgesamt, finde ich, sagen, Jule Brandt hat schon auch ein gutes Spiel gegen den Ball gemacht, hat halt so in den offensiven Szenen ihre eigentliche Gefahr nicht so richtig ausspielen können, fand ich. Also es gab so ein, zwei Situationen, wo sie mal ihren Antritt hingelegt hat und versucht hat, mal an ein, zwei Leuten vorbeizugehen, was ja eigentlich genau ihr Spiel ist. Aber hat man halt schon gemerkt, dass das Niveau einfach auch in der französischen Verteidigung dann so hoch ist, dass das halt nicht so einfach geht wie in einem Bundesligaspiel, gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte. Da kann sie das regelmäßig machen. Ansonsten, wie gesagt, also die Flanke schlägt sie von ihrer eigentlichen Seite. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es dann damit zusammenhängt, dass sie sich da einfach wohler fühlt, dass es ihr gewohntes Terrain ist und da dann irgendwie diese Abläufe vielleicht noch mehr verinnerlicht sind, weil diese, wie gesagt, diese Flanke, die schlägt sie ja quasi nicht mit dem Blick in die Mitte, sondern sie weiß einfach, sie muss diese Flanke jetzt so schlagen und dorthin schlagen, dann kann es gefährlich werden. Von dem her, hätte ich auch Jule Brandt durchaus auf den linken Flügel gestellt, um da jetzt nicht so viel durcheinander zu wirbeln. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, ich fand's jetzt irgendwie ein bisschen sinnlos.
Ja, das ist aber interessant, dass du diesen, also...
Ja, korrigiert mich gerne, wenn ihr ein Argument habt dafür, dass das genau so sein muss, also, dann gerne her damit.
Nein, also ich habe mir einfach gefragt, wie wäre das Spiel eben verlaufen, wenn jetzt Clara Bühl ganz normal gespielt hätte. Und du hast es aber gerade selbst gesagt, ne? Also ich glaube, dass es, dass man immer auch sehen muss, gegen welchen Gegner Deutschland eben gespielt hat. Und eine Clara Bühl ist ja teilweise, als sie, ich glaube, gegen Österreich war es auch so, da konnte sie einfach an der linken Seite entlang laufen und hat ihre Gegnerin einfach reihenweise schwindelig gespielt. So. Und wenn wir das jetzt einfach personell vielleicht 1:1 nehmen, es war ihr erster Startelf-Einsatz für Jule Brandt jetzt bei diesem Turnier. Und ich glaube, ich bin da so weniger kritisch als du, weil ich finde, dass sie es immer wieder versucht hat, eben irgendwie zwei, drei Französinnen auf sich zu ziehen und damit dann auch wieder Raum für ihre Mitspielerinnen zu ziehen. So, und Gegenfrage vielleicht, glaubst du, dass es mit Clara Bühl deutlich besser funktioniert hätte oder siehst du eben den Faktor Gegner da eben auch vielleicht?
Ja, den sehe ich total. Auf jeden Fall, den sehe ich total. Also das sollte jetzt auch nicht irgendwie eine übertriebene Kritik an Jule Brandt sein, überhaupt nicht. Ich fand es, wie gesagt, dass sie es im Gegenpressing und auch beim Anlaufen und überhaupt in der Defensive richtig gut gemacht hat. Und es ist klar, dass sie gegen einen Gegner wie Frankreich nicht ständig in solche Situationen kommt, wo sie ihre eigentlichen offensiven Stärken dann eben ausspielen kann. Also das, denke ich, wäre mit Clara Bühl ähnlich gewesen. Nee, mein Punkt war jetzt einfach nur irgendwie so, was ich gemeint habe, mit sinnlos. Und ich weiß, schmeißt mir gerne was rein, wenn ihr jetzt irgendwie einen Punkt habt, wo ihr sagt, so nee, das war schon absolut korrekt, dass man diese Flügel jetzt quasi durcheinander wirft. Weil wo wäre das Problem gewesen, Jule Brandt auf links aufzustellen und dann Svenja Huth weiterhin auf rechts zu behalten, so wo sie bisher im ganzen Turnier gespielt hat. Also ich meine, dieser Wechsel Bühl-Brandt war ja gezwungenermaßen, aber man hätte ihn ja auf dieser Seite belassen können.
Ja, ich glaube, also mein Gedanke war, und ich finde, das ist durchaus schon auch aufgegangen, dass man sich da an den Stärken von Yves Périssé und Kasia Rhee orientiert hat. Und ich fand, das Huth gegen Périssé, das war in Teilen, also Périssé hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber sie hatte in einigen Szenen das Nachsehen. Und da hatte ich das Gefühl, oh, das hat gut funktioniert, die gegeneinander zu stellen. Wer es gleichzeitig so war, auf der anderen Seite, Jule Brandt und Julia Quinn, die haben das deutlich weniger offensiv gespielt, als es eben Svenja Huth immer mit Julia Quinn macht, wo ja manchmal sogar Quinn die rechts außen, die rechte Läuferin ist und dann Svenja Huth für sie absichert. Das gab es einmal, diese Situation in der ersten Hälfte. Ansonsten war es immer so, dass eigentlich Brandt eingerückt war. Sie hat auch gar nicht so klassisch das Spielfeld breit gemacht in vielen Situationen. Also so, wie man es sehen konnte am Fernsehen, muss ich dazu sagen. Und das wiederum, finde ich, hat aber ja ganz gut auf das gepasst, was die Gefahr bei Kasia Rhee ist, nämlich, dass sie eben in Umschaltsituationen unheimlich schnell ist und eben auch wahnsinnig gefährlich von dem linken Flügel dann eben auch Hereingaben reinzubringen. Also deswegen, ja. Ich fand, also mit Blick auf die personelle Besetzung der Französinnen, finde ich, hat das gut gepasst. Und die Zahlen von Jule Brandt sind fantastisch. Sie hat alle ihre Dribblingversuche gewonnen, auch wenn es nur 3 waren, aber trotzdem alle gewonnen. Sie hat 2 von 3 Tacklings gewonnen. Sie hat 7 von 9 Zweikämpfen am Boden gewonnen. 78% Zweikampfquote für eine Offensivspielerin. Das ist wirklich fantastisch. Also sie hat auch echt in manchen Situationen da genau das, glaube ich, gemacht, was sie tun sollte, nämlich auch Kashabi zu entnerven. Und die hatte gar nicht die Möglichkeit, in ihre berühmten Tempo-Dribblings reinzukommen. Also so, mir hat das ehrlicherweise gut gefallen, sowohl von der Ausführung her als auch vom Gedanken dahinter.
Da würde ich gerne anknüpfen, weil genau das, was wir immer wieder gesehen haben, irgendwie Diagonalball von Renard auf Cascarino, Kashuai hinterläuft Cascarino und bringt dann die Flanke ins Zentrum. Also was wir gesehen haben bei den Spielen davor von Frankreich, das haben wir eben in dieser Partie so gut wie gar nicht gesehen. Und ich habe eben mehr auf die Französin geachtet, aber mir leuchtet das auch ein, so wie Max das gesagt hat, dass dann eben die deutsche Rechte gute Defensivseite, auch zusammen mit Lina Magul, die auch wieder viel nach hinten gearbeitet hat. Ich habe mich vorher jetzt so ein bisschen kritisch über sie geäußert, aber auch sie hat ja ständig versucht, irgendwie ihren Gegnerinnen auf dem Fuß zu stehen und einfach in Unruhe Herr zu sein. Und ich glaube, das hat die französische Mannschaft schon ganz schön entnervt.
Ja, wunderbar. Da haben wir doch den Grund.
Ja, vielleicht.
Nee, sehr gut. Nee, es ist ja wunderbar, wenn ich mich da auch, also ich hab's halt, wie gesagt, ich bin da halt einfach auf den Fakt gegangen, so ungefähr, warum sollte man sie jetzt von ihrer angestammten Seite wegnehmen? Weil sie ja wirklich ein überragendes Turnier spielt auf dieser Seite. Aber nee, absolut guter Punkt.
Ja, und ich glaube, wir haben alle recht. Wir halten uns jetzt alle an der Hand und geben uns alle recht. Es stimmt ja schon, dass auch der rechte Flügel anders gespielt hat als sonst. Und wenn jetzt nicht das Tor so entstanden wäre und dann das zweite ja übrigens auch über den rechten Flügel, wer weiß, wie wir dann darüber sprechen würden. Also man ist da natürlich auch immer so ein bisschen ergebnisgetrieben und muss da vorsichtig sein.
wie würden wir über dieses Spiel reden, wenn Renard ein Kopfballtor nach der Ecke gemacht hätte?
Eben, ja.
Ja gut, dann hätten wir gesagt, damit war nicht zu rechnen. Dass eine Ecke auf Wendy Renard kommt. Da muss man einfach auch das deutsche Team in Schutz nehmen. Wie.
Ja, wirklich.
Aber gut, bevor wir zu so überraschenden Dingen kommen, dann lasst mal über die zweite Hälfte sprechen. In die startet Deutschland gut. Da gibt es gleich eine tolle Situation. Nach einer Ecke am kurzen Pfosten legt Däbritz, also am kurzen Pfosten legt sie auf Hut ab, deren Schuss verfehltes Tor. Dann spielt Rauch einen richtig tollen Steckpass auf Svenja Huth, wo ihr der Ball dann aber verspringt nach einem unsauberen Kontakt. Dann kommt nach einem Abschlag Huth an den Ball und steckt auf Magul, die damit allerdings nicht rechnet und den falschen Laufweg gemacht hat. Also Jule Brandt dribbelt durch Geo Roh und Kashawi hindurch, kommt dann aber zu Fall. Und wenn ihr euch fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, warum hatte da Deutschland eigentlich die ganze Zeit den Ball? Ja, das war so, dass es regelmäßig Abstöße gab, die Französinnen sich aufgestellt hatten für den kurzen Pass und immer Perrault Magnin den langen Ball gespielt hat und den aber ganz selten überhaupt erstmal zur Mitspielerin gebracht hat. Oder wenn, dann hat die deutschen Verteidigerinnen in dem Fall dann die Kopfballduelle gewonnen. Und deswegen kamen da so lange Ballbesitzphasen zustande, obwohl eigentlich der Ballbesitz zwischendurch immer wieder kurz gewechselt war. Das fand ich interessant. Das war aber, Martin, ja dann nicht die komplette Geschichte der zweiten Hälfte, sondern diese kurze Drangphase, der folgte dann eine sehr, sehr gute Phase von Frankreich. Wie hast du denn diesen Beginn in die zweite Hälfte gesehen?
Ja, also du hast es gesagt, Drangphase, das war schon wirklich dann, ich würde jetzt mal sagen, tatsächlich so der erste Moment in diesem Turnier, wo es halt wirklich nochmal auch darauf ankam, wie reagiert man jetzt darauf, wenn da mal der Gegner kommt und man merkt so, okay, wenn jetzt nicht alles stimmt, dann fällt jetzt dann ein Tor gegen uns. Und sie haben das gemacht, was sie das ganze Spiel über gemacht haben, die deutschen Nationalspielerinnen. Sie haben einfach, ja, mit einer unfassbaren Power da versucht, wieder die Bälle zu holen, erstmal sich in alles reingeschmissen. Und dann natürlich aber schon auch, das muss man absolut zugeben, richtig viel Glück gehabt. Und wie du ja sagst, Noah, wie würden wir jetzt über dieses Spiel sprechen, wenn da eine dieser Chancen dann auch reingeht? Es war spitz auf Knopf im zweiten Durchgang. Das kann natürlich auch auf die andere Seite ausschlagen. Von dem her, ja. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen?
Ja, also Frankreich hat in der Pause ja auch wieder personal reagiert. Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber es war wieder der gleiche Move wie im Spiel im Viertelfinale gegen die Niederlande. Also Melvin Ballard, die in der ersten Halbzeit wirklich kaum Faktor war, ist rausgegangen und für sie kam dann Selma Bacher, die linke Seite beackert hat. Diani ist ins Zentrum gerückt und Cascarino auf die rechte Seite gewechselt. Und Bacher hat dann eben wieder für deutlich mehr Schwung gesorgt in der Offensive. Ich glaube, nach einer knappen Stunde kam dann auch Matteo nochmal für Cascarino, die dann auch da auf rechts für viel Betrieb gesorgt hat. Und ich will da vielleicht auch eine Szene exemplarisch raussuchen. Es war, glaube ich, ja die unglücklichste Szene, die Marina Hegerin bei dem ganzen Turnier hatte, als sie eben auf rechts dann eben von jener Matteo, ich glaube Grasquero war auch noch mit dabei, so unter Druck gesetzt worden ist, dass sie dann einen wirklich hanebüchenen Rückpass gespielt hat, der dann eben beinahe zum Gegentor geführt hätte. Ich glaube, weiß nicht, Kathi Hendrich, die sich dann mit dem Kopf reingeschmissen hat, oder war das eine andere Szene? Ich weiß es gerade nicht genau.
Das war nochmal
eine andere Szene, aber ja, also die Französinnen haben, ihr habt es angesprochen, peu à peu die Kontrolle übernommen und ich hatte auch das Gefühl, dass Deutschland möglicherweise personell reagieren musste. Also Lina Magul beispielsweise, die war schon, wie gesagt, sehr verspielt unterwegs während der ganzen Partie und gerade der Wechsel dann mit Dahlmann und auch Sidney Lohmann, über ihren Impact werden wir nachher noch sprechen, aber der hat das Spiel dann ja schon noch zugunsten des deutschen Teams gedreht. Aber ja, diese eben paar Chancen, die Frankreich hatte, die davon hätten sie eine nutzen müssen. Also das Thema Chancenverwertung, das war immer wieder ein Thema. Ich saß hier auch, Max, wir haben drüber gesprochen. Ich habe gesagt so, ja, die springen so hoch, wie sie müssen und dann am Ende reicht's noch. Ja, es war ja auch immer so bislang. Ne? Also gegen Italien haben sie noch irgendwie sich in einen kompletten Rausch gespielt. Gegen Belgien war es dann ein bisschen enger, gegen Island war es dann egal und gegen die Niederlande war es sehr, sehr knapp, aber im Endeffekt dann doch hoch verdient. So, und in dieser Phase der Partie, wie sich dann auch im Nachhinein herausgestellt hat, hätten sie das Tor machen müssen. Und so ist es dann gekommen, wie es gekommen ist. Und Deutschland hat dann wieder das Spiel an sich gerissen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Französinnen da einen großen Vorwurf machen will. Ich weiß nicht, Max, vielleicht ist dir irgendwas aufgefallen oder Martin dir, wo du sagst, okay, Frankreich hätte bis auf die Chancenverwertung, die wir jetzt schon angesprochen haben, sich da ein bisschen cleverer anstellen sollen. Aber ja, wenn einer dieser Szenen reingeht, dann steht es 2-1 und dann kann Frankreich wieder in seinen geliebten Verwaltungsmodus schalten.
Ja, also ich muss sagen, es ist halt irgendwie dann die zweite Hälfte, es ist halt dieses ganze Spiel war so eng einfach. Es waren so viele verschiedene Phasen dann noch irgendwo drin, wo halt eine Mannschaft dann das Spiel mal wieder so an sich reißt. Das wirklich Gute, finde ich, aus deutscher Sicht ist einfach, dass selbst wenn jetzt Frankreich dieses Tor gemacht hat, und um deine Frage auch zu beantworten, nur ich glaube nicht, dass man ihnen außer der Chancenverwertung was groß was vorwerfen müsste, weil wie gesagt, dafür war dieses Spiel einfach zu eng, als dass man jetzt sagen könnte, das und das hätte noch anders gemacht werden müssen, um dieses Spiel tatsächlich auf die französische Seite zu bringen. Das Gute aus deutscher Sicht ist einfach, wenn dieses Tor für Frankreich gefallen wäre aus einer dieser Chancen, man hatte trotzdem das Gefühl, und das hatte man ja auch in den letzten Spielen schon, dass die Möglichkeit absolut da gewesen wäre, dass dieses Ding trotzdem dann 2-2 und in die Verlängerung geht, weil Deutschland eben nochmal zurückkommt. Also diese Druckphase von Frankreich war für Deutschland so und so einfach ein kurzer Rückschlag, den sie dann mal hinnehmen haben müssen und ja ihr Spiel umstellen haben müssen, darauf reagieren haben müssen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Selbst wenn dieses Tor gefallen wäre, glaube ich, wäre es ähnlich gelaufen und sie wären nochmal zurückgekommen. Natürlich hätte es dann dieses Tor für Deutschland unbedingt gebraucht. So war es halt immer noch 1-1 und gut, wir können dann ein Tor schießen und dann gewinnen wir es halt. Aber wie gesagt, ich fand, es war insgesamt einfach viel zu eng, um da jetzt irgendwie groß was rauszuglauben, um zu sagen, da hätten sie anders anknüpfen müssen an diese Phase, dann wäre es pro Frankreich ausgegangen, weil ja, wie gesagt, selbst wenn das Tor nicht fällt, kommt Deutschland sicherlich auch nochmal zu Chancen und macht dann entweder wieder den Ausgleich oder halt eben auch nicht, ja.
Also meine Gedanken dazu sind hoffentlich nicht nur ergebnisgetrieben, ich glaube, die bessere Defensive hat dieses Spiel gewonnen. Und warum meine ich das? Das kann man mit allen Chancen, die es in dieser Phase gab, ganz gut erklären. Also die erste Chance, die entsteht ja aus einer Chance Deutschlands. Da legt Pop, bekommt einen Ball, nach einer tollen Grätsche von Oberdorf bekommt sie den Ball von ihr, legt ihn dann ab, aber einen Tick zu ungenau und dann läuft der Konter über Bashar. Die kommt zum Schuss, aber wer ist zur Stelle und blockt ab? Alex Pop. Gerade noch vorne, jetzt hinten, Block ab zur Ecke. Dann gibt es einen, kurz danach löscht Oberdorf einen Konter mit einer super Grätsche. Dann gibt es eine Riesenchance, die er nie setzt sich gegen Hendrich durch, legt in den Rückraum. Bashar lässt nicht durch, so wie Alex Popp es gegen Österreich noch gemacht hat, sondern schießt selber. So bekommt Hendrich den Schuss dann an den Kopf. Spielt übrigens ohne Behandlung weiter. Stichwort Kopftreffer, aber das war nur mein eigenes Thema. Aber Hendrich steht eben richtig, blockt diesen Kopf. Dann kommt der Kopfball von Renard. Das war einfach gut verteidigt von Merle Frums und sie hatte sicherlich auch das nötige Glück, was man in solchen Situationen braucht. Das ist, da kannst du weder Renard einen Vorwurf machen, noch Merle Frums, wenn er drin gewesen wäre. Dann kommt dieser fürchterliche Fehlpass von Hegering und da hat Lena Oberdorf eigentlich eine kaum zu schaffende Aufgabe, denn dann läuft ja Dia nie auf den Strafraum zu, aber sie ist ja nicht alleine, sondern Geo Roh ist, glaube ich, noch mit dabei oder Matteo, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das heißt, Lena Oberdorf hatte in dieser Situation die Aufgabe, Dia nie so anzugreifen, dass sie nicht den Pass spielen kann, denn dann steht auf jeden Fall eine Französin alleine frei vorm Tor. Und sie schafft es tatsächlich so, immer so zu laufen, dass der Pass nicht spielbar ist. Diani entscheidet sich dann auch, aufs kurze Eck abzuziehen und das wehrt dann Merle Froms zur Ecke ab. Also, und dann kommen wir jetzt wieder in die Phase, wo dann auch Deutschland seine Chancen hatte und wo wir dann auch gleich über das 2:1 sprechen können. Und ich finde schon, natürlich, da waren auch glückliche Elemente mit dabei und das hätte auch anders werden können. Ich sehe aber auch in den einzelnen Szenen, selbst wenn da Fehler passiert sind, wirklich sehr, sehr starkes Verteidigen. Ich finde, es war nicht kompletter Zufall, dass Deutschland diese Phase überstanden hat.
Zum einen, ja, es war Geo Roh, die dann frei gewesen wäre im Zentrum. Und ich habe mir diese Szene mit Oberdorf wirklich noch mal ein paar Mal angeschaut. Und also wir können ja generell, ich weiß, du hast, glaube ich, die letzte Sendung auch noch mal speziell nach ihr benannt. Aber was diese Frau wirklich wegläuft und auch was sie für eine Übersicht hat und was sie dann noch gleichzeitig für überragende Pässe spielt. Ich glaube,
Lena Oberdorf, das ist der Hammer. Ja.
Mhm. Ist es der Sendungstitel schon? Ich dachte, du wolltest was mit Pop machen.
Ja, muss ich mir noch überlegen, weiß ich noch nicht.
Kannst du dir nochmal überlegen, ja, aber in dem Sinne, ja, wenn du diese Kombination nimmst aus einer wirklich bockstarken Torhüterin wieder, was ja auch ein Faktor ist, weil über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, auf der anderen Seite ist ja Perrot Magnan, sie hatte jetzt bei den Gegentoren nicht so viele Aktien drin, also nee, sagen wir eigentlich gar keine Aktien, ne? Also bei beiden Toren von Alex Popp konnte sie nicht viel machen, aber trotzdem hast du immer wieder etwas gesehen, was sich durch ihr komplettes Turnier zieht. Ne? Sie hatte Probleme in der Strafraumbeherrschung, ne? Du hast ja die weiten Abstöße angesprochen, die jetzt nie die französische Spielerin gefunden haben oder eher selten. Und da war das deutsche Team in Summe eben etwas ja besser und etwas stärker. Oberdorf zusammen mit Hegering diesen Katastrophenpass jetzt mal außen vor gelassen, auch Kathi Hendrich, die immer wieder nach vorne gepresst hat. Ich will jetzt nicht die Leistung der französischen Innenverteidigerin schmälern, weil ich glaube, wir sagen trotzdem, dass Renard ein ordentliches bis gutes Spiel gemacht hat. Aber diesen einen Schritt eben nochmal da zu sein, um dann die Gegnerin zu stören, weil wir alle haben ja gesehen, mit welchem Tempo auch Diani dann auf Merle Froms zuläuft und dann eine Gefahr ausstrahlt für das deutsche Tor. Und in diesen Szenen war Deutschland dann eben rechtzeitig da, um vielleicht noch ein Störfaktor zu sein, um einen Gegentreffer zu verhindern.
Ja, weil sie eben diesen einen Schritt gemacht haben, genau wie du sagst. Also wenn wir jetzt über Verteidigung reden, die bessere Verteidigung, vielleicht auf der deutschen Seite reden wir auch darüber, dass natürlich in der Anfangsphase das eingetreten ist, was ich ja vorher schon mal kurz beschrieben habe, dass wirklich einfach versucht wurde, dem französischen Offensivspiel einfach den Schneid abzukaufen, dass da teilweise wirklich so viele deutsche Spielerinnen auf die Ballführende drauf sind. Also die müssen sich wirklich teilweise wie gejagt vorgekommen sein, die Französinnen. Und das macht natürlich auch dann was mit so einer Mannschaft, wenn die sehen, okay, wir spielen heute gegen eine deutsche Nationalmannschaft, die wirklich über sich hinauswachsen und wo wirklich dann einfach jeder für jeden da ist, wenn der eine den Fehler macht oder die eine den Fehler macht natürlich, dann ist die andere da. Und dann, ja, hemmst du mit solchen Aktionen, wie sie eben im ersten Durchgang auch stattgefunden haben, alleine schon mal ein bisschen das Offensivspiel des Gegners. Und das ist ja auch eine Art der Verteidigung, so der provisorischen oder der vorausdenkenden Verteidigung oder wie auch immer.
Voll, und es gab eine Szene, exemplarisch habe ich gerade auch noch im Kopf, ich glaube, es war rund um die 70. Minute, in der Bilbault, also der Frankreich ist eigentlich im Offensivmodus und Bilbault kriegt einen Pass gespielt und hat eine minimale Unkonzentriertheit und zack ist Svenja Huth da, luchst in den Ball ab und läuft einfach, ich glaube, Bilbault fault dann auch noch Alex Popp, ne, und reißt sie so zu Boden, wo man vielleicht im Nachhinein sogar noch Gelb hätte geben können, hat sich Vos Tecklenburg auch aufgeregt, aber da hast du eben gemerkt, wie aufmerksam dieses deutsche Team ist und einfach jede Unkonzentriertheit der Französinnen ausnutzt und attackiert und dann selbst versucht, den nächsten Angriff zu starten.
Da wirkte Bilbo ein bisschen gebeutelt, also fast wie Bilbo Beutling. Kommen wir zum 2:1. Vorsicht, na toll, jetzt kriege ich auf YouTube einen Copyright Strike. Herzlichen Dank dafür. Beziehungsweise, wenn ich ihn nicht bekomme, hast du nicht gut genug gesungen, Noah. Also, kommen wir zum 2:1, denn da sieht man nämlich auch nochmal einen Unterschied im Verteidigen Frankreichs im Vergleich eben zu Deutschland. Die ganze Szene in der 76. Minute, sie entsteht nur deshalb, weil Sidney Lohmann einen Ball bekommt, noch tief in der eigenen Hälfte. Sie steht eigentlich in einer Pressing-Situation. Sie merkt aber, ich habe keine Franzosin in meinem Rücken, und nimmt dann nach einem ersten unsauberen Kontakt, ein bisschen überraschend fand ich, zumindest sah es so aus, als würde es auch die Spielerinnen überraschen, den Ball nach vorne mit, geht ins Dribbling, sieht einen Raum, der dann eben auch offen ist, weil eben wirklich da keine Spielerin in ihrem Rücken war, spielt dann eine richtig klasse Verlagerung auf Quinn, und auf einmal haben wir hohes Tempo, wir sind im Angriffdrittel. Quinn spielt dann mit Hut einen Doppelpass, flankt dann auf Hut, deren Schuss wird noch geblockt, dann schießt auch noch Jule Brandt, wird auch noch geblockt. Der Ball wird verteidigt auf den Flügel hinaus, aber Deutschland bleibt in der Szene, und Frankreich zwar insofern auch, dass Wendy Renard noch sagt, hier guckt, da steht übrigens Alex Popp, bitte passt auf sie auf. Was macht Alex Popp? Sie schleicht sich ein paar Schritte zurück, sie wartet auf die Flanke von Quinn und läuft dann mit perfektem Timing rein, kommt dann gegen im Bock zum Kopfball, und dann köpft sie als, ha, jetzt habe ich den Sendungstitel, Harry Poppins, köpft den Ball dann natürlich ins Tor zum 2:1. Okay, ich sehe schon, der lief nicht so gut, wie ich dachte. Okay.
Ah, na, es das, ist das Niveau Spiel. Ist sonst einfach so hoch.
Ja, ja, du, ja, ja, ja.
Super, super Gag, super Gag. Lass ja, dir das nicht schmecken.
Ja, ja, komm, Ruhe jetzt. Also, das 2:1. Also natürlich war das schön von Alex Popp, aber Martin, was ist darüber hinaus zu diesem Treffer zu sagen, der letztlich dann das Finale ja bedeutet hat?
Hast du ja im Grunde jetzt schon eigentlich relativ gut beschrieben, was da so passiert ist, ne? In dieser Situation. Ich würde sagen, dieses Kopfballtor von Alexandra Popp ist ein Symbolbild für diese deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, weil da einfach so ein Wille dahinter ist. Mhm. Auch wie der Gesichtsausdruck, mit dem sie in diesen Kopfball reingeht, den Laufweg, den sie wählt, wie sie sich leicht um ihre Gegnerin herumschleicht, wie sie dann aber innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Sekunden einfach oder ein paar Millisekunden so eine Fahrt aufnimmt, dass sie diesen Kopfball eben mit dieser Wucht dann auch reinhämmern kann. Das ist das Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Einfach, ja, bis zur maximalen Belastungsgrenze. Man hat ja gesehen, am Schlusspfiff sind die alle umgekippt. Martina Voss-Tecklenburg hat ihnen ans Herz gelegt, glaube ich, dass sie schnell den Regenerationsshake sich einflößen, mhm, weil es das einfach braucht. Und ja, dieses Tor ist für mich so ein bisschen ein Abbild davon, aber eben dann durchaus auch mit spielerischer Raffinesse beziehungsweise mit einfach klugen Aufbauspiel dahinter irgendwo. Ja, wir haben die spielerische Qualität, wir haben jetzt auch eben diese absolute Einstellung, den Willen. Ich sage jetzt schon wieder wir. Wie bei der letzten Folge bin ich auch am Ende ins Uns rein. Und das ist es halt, was du brauchst, um so ein Turnier dann zu gewinnen. Deswegen ist dieses Tor für mich so ein bisschen ein Symbolbild für die bisherige Europameisterschaft.
Max würde sagen, es war ein Tor des Jethro Willems.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ich glaube, das war sogar mal ein Rasenfunk-Sendungstitel.
War es, genau. Eine Frage des Willems. Grüße an alle, die es damals schon den Rasenfunk gehört haben.
So, genau, jetzt, und auch ja. Grüße nach Fürth an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob er da noch kickt. Ich fand auch bezeichnet, aber bei diesem Treffer, und ich meine, wir wissen es ja alle selbst, die vielleicht ein bisschen Fußball gespielt haben mal in ihrem Leben, wenn du eben aus einer Bewegung kommst und mit Schwung kommst, und dann stehst du natürlich in einer viel besseren Position, als es die Verteidigerin tut, wenn sie eben einfach nur passiv steht und eben darauf wartet, dass der Ball kommt. Und in diesem Moment, in dem Svenja Huth die Flanke steht, stehen die französischen Verteidigerinnen eigentlich ja komplett passiv und warten darauf eigentlich, dass der Ball kommt, und du hast es angesprochen, Max, Renard zeigt eigentlich schon in die Mitte, aber ich glaube, im Bock war es dann, die es nicht geschafft hat, Popp an diesem Kopfball zu hindern. Es ist Jule Brandt, da haben wir wieder den Faktor Brandt im Zentrum, die eben Renard auch so ein bisschen aus dem Spiel nimmt, und ich glaube, Popp nimmt dann am Ende auch Jule Brandt aus dem Spiel, die sich, glaube ich, erstmal den Schädel halten muss. Ich weiß, das ist kein Grund zu lachen, aber in dieser Szene war ich auf jeden Fall schon sehr beeindruckt davon, mit welcher Konsequenz Alex Popp in diesen Zweikampf gegangen ist und den Ball per Aufsetzer versenkt hat. Ich glaube, wir können an dieser Stelle nochmal ganz kurz die Geschichte von Alex Popp generell erwähnen. Ich glaube, ihr habt das schon oft genug getan in den Sendungen, aber was für mich immer wieder so ja absurd klingt, ist, dass Alex Popp, wenn sich die Geschichte eigentlich fortgesetzt hätte und die Turniere oder das Turnier der Frauen-Europameisterschaft normal stattgefunden hätte, wäre sie bei diesem Turnier eigentlich gar nicht dabei gewesen. Ne? Also sie hätte, wenn es Corona nicht gegeben hätte, ich weiß, das ist viel konjunktiv, aber hätte sie eigentlich die dritte EM in Folge verpasst, was ja irgendwie ein Wink des Schicksals ist, dass diese Corona-Situation jetzt überhaupt dazu geführt hat, dass sie dieses Turnier spielen darf. Dazu noch Lea Schüller, die
ist ja wieder mit Corona, ich denk's mir nämlich gerade, ja.
Genau, Lea Schüller, die wegen Corona ausfällt und vor Turnier sicherlich, ist jetzt meine Einschätzung, könnt mir gerne widersprechen, aber vermutlich ja Stamm gespielt hätte, hat sich ja auch im ersten Spiel gemacht gegen Dänemark. Also ja, diese Geschichte kannst du eigentlich nicht besser schreiben. Und ja, jetzt gibt's das Duell der Torjägerin gegen Miet. Ich glaube, beide mit 6 Treffern.
Beide 6 Treffer.
Beide 6 Treffer.
Beides Rekord. Ja. Zur erste Spielerin ist Alex Popp, die bei 5 Spielen in Folge getroffen hat. Also Alex Popp mit einer solchen Begeisterung. Noah, du sprichst mit einer solchen Begeisterung über sie, dass sich irgendwas an deinem Mikro verändert hat. Irgendwas ist dumpf geworden. Also guck mal, ob da irgendwie Lena Oberdorf gerade die Grätsche angesetzt hat oder was da los war bei deinem Mikro. Ich glaube, jetzt ist es schon besser. Aber das ist eben die Geschichte von Alex Popp. Sie mit über 100 Länderspielen waren es eben die ersten Minuten, die sie jemals bei einer Europameisterschaft gespielt hat. Und sie musste sich eben zurückkämpfen in dieses Turnier. Ich kann da wirklich nur empfehlen, die ARD-Doku von Inka Blumsaar, die euch lieben Hörerinnen und Hörer ja vielleicht auch schon aus dem Rasenfunk hier bekannt ist, war hier ja auch schon mehrmals zu Gast. Sie hat sie ein Jahr lang begleitet. Rückkehr oder Comeback der Kapitänin heißt, glaube ich. Die Doku ist in der ARD-Mediathek zu finden. Ich werde sie verlinken. Bisschen weniger Brimborium als so manch andere Doku gerade, das fand ich aber persönlich sehr angenehm und da kann man das aber wirklich nochmal nachverfolgen, diesen Leidensweg, der auch wirklich von vielen Rückschlägen geprägt war und das war eben alles andere als sicher, dass Alex Popp überhaupt zu diesem Turnier könnte, eben dann auch als die Verschiebung schon beschlossen war und dann ist es eben tatsächlich eine Geschichte, die fast schon zu kitschig ist, dass eben Alex Popp diese beiden Treffer macht, jetzt damit im Alleingang fast, na gut, das kann man beim deutschen Team nicht sagen, aber vom Ergebnis her im Alleingang Deutschland ins Finale schießt und da jetzt dann eben die Chance hat, nicht nur eine Europameisterschaft zu spielen, sondern auch ein Finale. Das ist schon solche Geschichten, na, ihr wisst schon.
Und, ich würde da gerne auch eine kleine Anekdote vielleicht erzählen von der Weltmeisterschaft 2019, ne, in der die deutsche Mannschaft dann ja im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden ist und das war auch das Turnier, in dem Alex Popp, wenn ich das richtig im Kopf habe, ihr hundertstes Länderspiel gemacht hat. Und interessant bei diesem Turnier war, und dadurch, dass Lea Schüller ja eigentlich im Sturm gesetzt war, bin ich auch so ein bisschen davon ausgegangen, dass Alex Popp vielleicht eine ähnliche Rolle auch bei diesem Turnier spielen wird, war, dass Popp sehr viel auf der Sechserposition agiert hat. Ne? Mhm. Also, dass Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft eben ihre Präsenz eigentlich im Mittelfeld gebraucht hat und dass sie sich jetzt trotzdem aufgrund dieser kompletten Umstände zur absoluten Top-Torjägerin entwickelt hat, finde ich einfach, ist eine Wahnsinnsgeschichte und ich persönlich gönne es ihr einfach sehr und ist irgendwie ganz geil, ne?
Ja, voll. Könnte man einen Film draus machen. Aber wenn man einen Film draus macht, dann muss eigentlich, dann dürfen sie jetzt das Finale nicht gewinnen, weil sonst ist es zu viel, oder? So wie Sommermärchen, da hat es auch diesen kleinen Downer gebraucht am Schluss, sonst wäre es nicht so ein guter Film gewesen vielleicht.
Ja, als ob das Sportdokus wichtig wäre.
Ja, geht, ist uns doch scheißegal, gell?
Ist auf jeden Fall schade, dass man jetzt nicht sagen kann, was reimt sich auf Fußballgott Alex Popp, weil es ist ja die Fußballgöttin. Schade. Sonst hätte ich meinen einen anderen Sendungstitel gehabt, aber gut, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Ein paar Minuten habe ich auch noch, aber nur noch wenige Minuten, denn wir laufen hier schon auf eine Mammut-Sendung zu. Also ich denke, dass Alex Popp ein tolles Spiel gemacht hat, das habt ihr auch alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir haben es ja jetzt auch angesprochen. Was vielleicht noch zu sagen ist, ist, Frankreich hat wieder gut reagiert auf den Rückstand, also muss man wirklich alle, Achtung, Hüte ziehen. Nicht nur Svenja, na egal. Und sie haben es wieder geschafft zu reagieren, aber ein Tor war ihnen nicht vergönnt und offenbar gehört es jetzt zu deutschen Spielen bei dieser EM mit dazu, dass kurz vor Schluss dann nochmal eine große Chance vergeben wird. Diesmal war es Dallmann, die in der 90. Minute eigentlich das 3:1 machen kann, ist nach einer guten Nachsetzaktion von Sidney Lohmann tatsächlich. Sie bringt dann Svenja Huth in Ballbesitz, die flankt dann auf Dallmann, die steht alleine vom Tor, lässt noch eine Gegenspielerin aussteigen. Schießt dann aufs Tor. Kashawi war es, genau. Der Ball wird neben das Tor abgefälscht. Logischerweise gibt es dann auch Abstoß für Frankreich, aber gut, war ja.
Ja, Gott sei Dank hast du das jetzt gesagt. Ich habe mir auch gedacht, wenn da jetzt noch was passiert auf der anderen Seite, hau doch du mir ab, ey.
Ja, also das war, aber dann folgten viele, viele Freistöße. Die kamen auch, also einer kam mal nicht auf Renard, aber alle anderen kamen auf Renard. Da hat dann aber Lena Oberdorf hat da verteidigt. Da hat Frohms weggefaustet. Oberdorf prügelt den Ball weg in der 95. Minute und dann ist das Spiel vorbei. Und dann war es geschafft.
Das waren nochmal Oberdorf-Festspiele dann am Ende, ne? Also das hat
auch mit der gelben Karte, ne?
Ja, es riecht irgendwie so
rustikal. Die hat es aber auch verdient, also das war schon übel gegen
die musste kommen.
Das ist
doch kein richtiges Spiel ohne eine Oberdorf-gelbe Karte. Seid's mal ehrlich.
Ja, hat sie hart für gearbeitet. Aber ich fand schon die eine Szene, wo sie in der 94. Minute den Freistoß vor Renard Richtung Seiten ausköpft und dann hinter Renard hinterhergeht, die vor ihr eigentlich am Ball ist und dann spitzt sie den Ball aber in Seiten aus. Da hast du auch gemerkt bei Renard, dass sie sich halt auch gedacht hat, boah, lass mich halt bitte in Ruhe. Also das, ich meine, das war natürlich auch aus französischer Sicht wirklich frustrierend und bringt uns vielleicht dazu, bevor wir dann am Schluss nochmal ganz kurz vorausschauen aufs Finale, aber Noah, lass doch ein kleines Fazit jetzt unter das Turnier der Französinnen ziehen. Ich denke, wir haben jetzt zu Genüge betont, dass es ein sehr enges Spiel war, dass es auch anders hätte ausgehen können. Wie würdest du denn jetzt so kurz nach dem Ausscheiden Frankreichs das Fazit formulieren?
Nochmal, ich habe kein Problem einzugestehen, dass ich Frankreich als Europameisterin getippt habe und lag mit diesem Tipp am Ende falsch.
Ja, warst aber nicht weit daneben.
Ich lag nicht weit daneben und die Erwartungshaltung in Frankreich, die war gegeben, weiterzukommen als sonst. Also ich glaube, dass das hat ja auch Corinne Diacre als Ziel ausgegeben, mindestens das Finale zu erreichen. Dieses Ziel wurde verpasst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man endlich diesen unsäglichen Viertelfinalfluch besiegt und hat sich unter die besten vier gespielt, das auch absolut verdient. Ich frage mich so ein bisschen, ob vielleicht dieser große Prüfstein, ich meine, gut, das war jetzt auch erst das fünfte Spiel in diesem Turnier, aber ob der vielleicht ein bisschen zu spät kam, also ob es Frankreich vielleicht geholfen hätte, einen Gegner zu haben, der sie stärker fordert, bereits in der Vorrunde, wie es vielleicht Deutschland auch mit Spanien hatte. Das ist jetzt natürlich alles spekulativ. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hätte, aber ja, in Summe muss man sagen, wissen wir auch nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn sich Katoto nicht im zweiten Spiel schon so verletzt hätte. Also ich meine, sie ist eine absolute Ausnahmespielerin und Melvin Malar hat ihr Bestes gegeben, hat es gegen Island ja auch ganz gut gemacht im dritten Gruppenspiel, aber in Summe war ein großes Problem der Französinnen eben auch die Chancenverwertung und die Statistiken der Französinnen waren vor dem Turnier ja phänomenal und sie waren ja auch dann bis zu dem Spiel gegen Deutschland phänomenal. Also es ist eine Serie an 16 Spielen am Stück, die Frankreich gewonnen hat. Dann kam dieses komische 1-1 gegen Island und ja, ich finde, dass man trotzdem eben nochmal gesehen hat, dass diesem Team wohl eben noch ein bisschen was fehlt. Einfach anhand dessen, dass sie in dem Moment, wo sie gestresst werden und in dem Moment, wo eben die Gegnerin sie ihr Spiel nicht durchziehen lassen, sie das eben noch zu stark verunsichert. Und ich wünsche eigentlich dem Team, dass sie jetzt, es wird in Frankreich wahrscheinlich wieder groß Theater geben. Ich habe jetzt heute nicht Canal Plus geguckt, aber Amandine Henry wird auch ihren Senf dazugegeben haben. Mal gucken, wer sich jetzt sonst noch äußert. Ich habe Corinne Diacre jetzt auch noch nicht gehört, aber prinzipiell sehe ich Frankreich da weiterhin auf einem guten Weg und vielleicht hilft es dieser eigentlich gefestigten Mannschaft ja auch, dass das nächste Turnier schon in einem Jahr und nicht erst in zwei Jahren stattfindet mit der Weltmeisterschaft in Australien. Von dem her, lange Rede, kurzer Sinn, es war okay, aber auch nicht mehr.
Ja, ich glaube, da wird schon noch so ein paar Diskussionen geben. Also sowohl die Entscheidung, Melvin Malat wieder spielen zu lassen, kann man diskutieren, als auch eben diese Phase mit den lang ausgeführten Abstößen, von denen eben wirklich keiner ankam beim deutschen Team. Und das hat auch dazu geführt, man kann es auch an einer kuriosen Statistik ablesen, in der ersten Hälfte hat Deutschland nur ein Kopfballduell gewonnen. Und insgesamt ist man dann am Ende aber auf eine Kopfballquote von 50% gekommen, denn in der zweiten Hälfte hat man 11 Kopfballduelle gewonnen. Und das war nicht nur das Tor von Alex Popp, sondern das waren eben auch ganz viele lange Bälle, die bei diesen Abstößen herausgespielt wurden. Das hat, wenn da der Plan war, Deutschland auseinanderzuziehen, was ja passiert ist, denn Deutschland hat ja die Spielerin für den kurz ausgeführten Abstoß markiert. Und also, ja gut, aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden, weil Perrault Mignon hat auch nicht die Zielgenauigkeit in ihren Pässen, dass man da erwarten konnte, dass ja jeder Ball passgenau zur eigenen Mitspielerin kommt. Es gibt so ein paar Themen, aber es war kein schlechtes Turnier. Und der Rest ist ja dann sowieso sehr viel ergebnisgetriebene Diskussion. Was ist denn jetzt zum deutschen Team zu sagen, Martin, vielleicht mit Blick aufs Finale? Gibt es noch Spielerinnen, über die du jetzt noch hervorheben möchtest? Oder auf was dürfen wir uns freuen dann in Wembley?
Also ich glaube, mehr geht nicht, oder? Liebe Fußballfreundinnen und Freunde, ja. Mehr geht, glaube ich, nicht. Deutschland, England in Wembley in einem Europameisterschaftsfinale. Also da, ja.
Also wer da Männer DFB-Pokal guckt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ganz ja, also mal ganz ehrlich.
Also, ernsthaft.
Ja, wirklich.
Ich habe heute schon gehört, dass die Hertha in Braunschweig spielt von ein paar Kollegen. Habe auch nur gesagt, so Leute, ist nicht euer Ernst.
Ich glaube, die Sportschau kommt um 22 Uhr, also einige Zeit, nachdem das Europameisterschaftsfinale vorbei ist. Da kann man sich ja dann noch einziehen. Aber um 18
geht
Uhr.
Geht doch ins Elfmeterschießen, Martin.
Ja, das geht sich trotzdem noch aus. Das geht sich noch aus.
Ja gut, und deine Prognosen, die Qualität deiner Prognosen, die kennen wir jetzt nur. Also.
Ja, das ist Hass, das ist purer Hass. Das geht so natürlich nicht. Aber mir fällt tatsächlich eine Sache ein an dieser Stelle. Und deswegen, ich weiß es nicht, wie denn jetzt der Stand ist bei Clara Bühl. Weil 2019 hat Deutschland ja schon mal in Wembley gespielt. Ich glaube, es war im November. Und da war es eben jene Bühl, die in Wembley das entscheidende 2-1 geschossen hat, und ich glaube aber, es wird wohl nicht reichen, ne? Also die Quarantänepflicht ist ja, glaube ich, 4 bis 5 Tage, es ist so spitz auf Knopf, ne? Also,
ja, aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt der Faktor, also ich glaube, da spielt jetzt einfach viel mehr dann auch von außen dann tatsächlich mit rein. Du hast jetzt da England, die durchs Turnier marschiert sind, die eine gute Chemie in der Mannschaft haben, die sich gefunden haben, die das Publikum im Rücken haben werden, auch bei diesem Spiel auch. Also da spricht schon mal sehr viel für England. Auf der anderen Seite hast du eben Deutschland, die auch relativ, ja, bis über die Vorrunde relativ mühelos eigentlich, auch wenn wir damit schon nicht gerechnet hatten. Und dann einfach durch das, was sie gezeigt haben, dann auch vollkommen verdient jetzt da stehen, wo sie stehen. Meine Theorie war schon immer so ein bisschen, du gewinnst so ein großes Turnier nur, wenn du einfach eine absolut eingeschworene Mannschaft bist. Also so Deutschland, die Männernationalmannschaft 1990 zum Beispiel. Wir haben vorher auch kurz, als du noch nicht da warst, nur über Griechenland 2004 gesprochen, was ja auch eigentlich nur darüber erklärbar ist, so ein bisschen.
Und Angelos Charisteas.
Ja,
natürlich. Den nennen ja viele auch der griechische Alex Popp.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das ist mir auch durchaus bekannt. und eben, wie gesagt, ich denke, du musst so drauf sein wie Deutschland, um da wirklich eine Chance zu haben, so ein Turnier zu gewinnen, oder eben mit England, mit dem Publikum im Rücken und auch, wie das Turnier bisher für die gelaufen ist. Also ich glaube, es ist ein Duell absolut auf Augenhöhe, da wird es so auf mega Kleinigkeiten dann irgendwie ankommen, so wie ja heute in diesem Spiel auch. Und ja, deswegen, ich würde es Clara Bühl wünschen, dass sie nach dieser tollen Europameisterschaft das Finale noch spielen kann, aber ich glaube nicht, dass es ein Mega-Faktor ist, wenn da wieder Jule Brandt spielt.
Und ich möchte jetzt, ich weiß, wir gehen langsam dem Ende entgegen, aber ich möchte trotzdem auch nochmal Abbitte leisten gegenüber dieser deutschen Mannschaft, weil ich persönlich bin sehr überrascht gewesen von und bin auch nach wie vor überrascht von dieser starken Leistung der deutschen Mannschaft, auch wenn sich mittlerweile mir erklärt, woher diese starke Performance kommt. Aber hätte mir jemand vor dem Turnier gesagt, dass Deutschland ins Finale kommt, dann hätte ich ihn wahrscheinlich nur belächelt, weil gerade was die Ergebnisse vor dem Turnier anging, ne, es gab ein 3-1 in Serbien, in dem die deutsche Mannschaft komplett neben der Spur stand. Ja, es gab immer wieder Probleme, was Corona anging, aber einfach, ja, das Gesamtgefüge des Teams hat auf mich nicht und da bin ich auch Außenstehender, das gebe ich auch zu, ich bin jetzt nicht bei jedem deutschen Spiel der Frauen vor Ort gewesen, aber hat mich dann doch sehr überrascht, was für ein eingeschworener Haufen das ist. Und ja, auch Martina von Stecklenburg mit ihrer Entscheidung, nur ein Testspiel zu wählen vor Turnierstart und darauf zu setzen, dass sich die Mannschaft selbst einspielt, ne, und so Automatismen eben zu üben. Das hat sich eben bewährt und da ziehe ich auch meinen Svenja Hut, wie Max sagen würde, großen Respekt für diese Leistung.
Dieser Haufen sind sie ja jetzt dann tatsächlich auch wirklich final erst bei diesem Turnier geworden, würde ich sagen. Ja. Auch, also in der ARD-Doku sieht man auch immer wieder, dass Spielerinnen unzufrieden sind, dass es einfach dieser Spirit noch nicht da ist. Und es ist einfach bei dem Turnier jetzt alles perfekt gelaufen. Es ging los mit dem ersten Tor durch Lina Magull, dass auch ausgerechnet sie es schießt, die wir so ein bisschen so als Wackelkandidatin vielleicht auf dem Schirm hatten. Nicht vom Spielerischen her natürlich, um Gottes Willen, aber du hast immer an sie geglaubt.
Ich habe immer an sie geglaubt.
Vom Kopf her halt einfach so, was ist, wenn jetzt das erste Spiel scheiße läuft, wenn es ein 0-0 gibt gegen Dänemark oder 0-1 oder so und Lina Magull vergibt eine Riesenchance, was passiert dann? Dann entwickelt sich das mit Sicherheit alles anders. Es ist einfach alles perfekt gelaufen. Sie haben das mitgenommen, sie haben auch im Umgang untereinander, glaube ich, einiges dazugelernt und deswegen steht die deutsche Nationalmannschaft da, wo sie jetzt steht.
Ja, und das bringt uns ja auch in die angenehme Situation, dass man sagen kann, egal wie jetzt dieses Finale ausgeht, es wird auf jeden Fall ein Team dieses Turnier gewinnen, das es sich verdient hat und das auch das über mehrere Faktoren als eben nur spielerische Überlegenheit gewonnen hat. Und das ist ja eigentlich das, was man sich aus neutraler Sicht nur wünschen kann und wo man dann auch ganz entspannt auf dieses Finale vorausblicken kann, selbst wenn man vielleicht die Tendenz hat, es Deutschland mehr zu gönnen, weil wir eben diese nationale Brille aufhaben. Aber England hätte es sich genauso verdient, spielt auch ein ganz fantastisches Turnier und das auch noch im eigenen Land unter ganz besonderen Umständen. Auch deshalb finde ich, ist es so ein Traumfinale, weil eben mir geht es gar nicht um irgendeine Rivalität da, die ist mir persönlich völlig egal zwischen England und Deutschland. Aber ich finde, beide Teams haben sich wirklich sehr verdient. Und eigentlich gibt es jetzt keinen Ausgang dieses Finals, der diesem guten Turnier unwürdig werden könnte.
Voll. Und ich kann da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich bin letztes Jahr bei den Herren in den Genuss gekommen, das Achtelfinale zwischen Deutschland und England im Wembley zu erleben. Ich war live vor Ort. Und was da für eine Stimmung erzeugt wird. Ne? Also ich wünsche wirklich allen Spielerinnen, dass sie das aufsaugen können. Ich meine, die werden auf dem Platz stehen, ich war nur auf der Tribüne, ne? Aber dass sie diese Atmosphäre wirklich genießen können und dass sie trotz der Anspannung und trotz des Drucks, der dann natürlich in so einem Finale auf einem lastet, einfach realisieren für sich, dass es einfach was ganz Großes, allein das schon erreicht zu haben und damit mit Freude ranzugehen. Und meine Sympathien sind vermutlich auch aufgrund meiner Nationalität jetzt am Ende ein bisschen mehr auf deutscher Seite, aber mein Gott, möge der Bessere gewinnen und Frankreich ist ja eh draußen, von dem her, was habe ich noch zu sagen?
Gut, ich würde sagen, das fasst es doch wunderbar zusammen. Nachdem wir jetzt mehr als nur, also bevor wir jetzt nämlich so lange über dieses Spiel reden, wie es auch gedauert hat, lasst uns einfach diese Sendung hier beschließen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Zum einen Noah Platschko von T-Online. Man kann dir folgen als @Platschinho und bei Instagram bist du der Magier94. Ist es 94?
Absolut richtig.
Also eindeutig eine Referenz an Stefan Effenberg, klar, anders kann es ja gar nicht gemeint sein. Danke dir, lieber Noah, dass du hier mit dabei warst.
Vielen, vielen Dank und kleiner Spoiler, es hat mit Stefan Effenberg rein gar nichts zu tun.
Schade.
So wirklich ein Spoiler ist es nicht, aber ich hasse mich ja ehrlich gesagt dafür, dass mir da jetzt nur ein Beispiel aus dem Männerfußball eingefallen ist, aber da muss ich halt an meinem eigenen Fußballgedächtnis arbeiten, habe ich ja auch noch bis zum Finale ein bisschen Zeit, dann hören wir Martin Piller wieder von DAZN und Magenta Sport. Danke dir, lieber Martin, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
Ja, aber sehr gerne doch.
Und dann hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dann eben nach dem Finale am Sonntag. Das heißt, es gibt jetzt dann zwar noch einen Kurzpass, der wird morgen erscheinen, also am Freitag, zur Leistung der Schiedsrichterinnen bei diesem Turnier. Und dann noch zwei Schlusskonferenzen. Einmal nach dem Finale, zum Finale selbst und dann noch ein Rückblick auf das gesamte Turnier. Hier im Rasenfunk werdet ihr versorgt. Ich hoffe, es gefällt euch. Bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht es gut. Ciao.
Das war
Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.